Ich will mit euch wieder durch die Apostelgeschichte weiterreisen. Ich habe mal so ein klein wenig einen Überblick gegeben. Jetzt müssten wir aber irgendwie, es kommt. Ach, wie schnell wird man noch ein bisschen scharf, nicht? Sonst putzen wir nachher alle unsere Gläser. So, damit man ein bisschen weiß, in welchem Zeitsetting man sich überhaupt bewegt. Himmelfahrt etwa 30 nach Christi Geburt, so genau sagen wir, wollen wir uns da nicht festlegen. Dann gab die erste Verfolgung 31, also ein Jahr später, die zweite Verfolgung 5, 6 Jahre später. Dann kam die Steinigung von Stephanus, die Erweckung in Samarien, die parallel dazu lief. Die Bekehrung des Saulus etwa 7 Jahre nach Pfingsten. Paulus in Caesarea, 11 Jahre nach Pfingsten. Dann den Märtyrertod des Jakobus, den wir uns heute noch ansehen, das war 14 Jahre etwa, so rechnet man nach Pfingsten. Es sind also jede Menge Geschehnisse gewesen, die wir immer so ganz kompakt nur immer zusammenfassen. Die Apostelgeschichte muss man manchmal mit der Zeitskala ein bisschen verfolgen, wobei die Wissenschaft sich immer noch darüber streitet, wie die Jahreszahlen genau zusammenpassen oder wie auch immer. Aber da könnt ihr ja gerne mal in jedem Lexikon oder bei Google mal nachfragen. Ich lese mit uns diese Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Ich habe mir überlegt, ich lese das ganze Kapitel durch, weil es ist so ein Kapitel, wo man sich fragt, was sagt das mir, was hat das mit mir zu tun? Ist eigentlich ein komisches Kapitel, ist eine Anekdote und eine weitere Horrorgeschichte in der Apostelgeschichte, die dokumentiert ist. Aber wir schauen einfach mal und hören uns diesen Text an. Um diese Zeit, also etwa 14 Jahre nach Pfingsten oder nach Himmelfahrt, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert, und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn zu Gott. In jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an, und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat, und vor allem, dass das jüdische Volk, von allem dem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündigte, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollte, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief zu ihm, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und vom Würmen zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie Jerusalem ihre Aufgaben erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes mit dem Beinamen Markus. Eine lange Geschichte, nicht? Die ist eigentlich richtig spannend für den Kindergottesdienst. Und ich habe mich gefragt, was bringt das uns, wenn wir über diese Geschichte lange nachdenken? Ich könnte jetzt sagen, der Engel des Herrn, das ist ganz wichtig, er taucht ja einmal als Rettungsengel auf und einmal als Gerichtsengel. Einmal bei Petrus, um ihn rauszuführen, einmal bei Herodes, um sein Ende einzuläuten. Aber ich dachte, vielleicht müssen wir noch woanders ein bisschen nachdenken. Deswegen ein paar Randbemerkungen zum Text. Wir haben ja Jakobus, den Ältesten, der enthauptet wurde. Man meint ja, wenn alles im Evangelium gut läuft, dann muss auch alles gut gehen. Aber hier sehen wir einen der Apostel, der enthauptet worden ist. Mit Andreas, Johannes und Petrus war er einer der erstberufensten Jünger. Das kann man in Markus 4 nachlesen. Er war Fischer. Seine Mutter könnte Salome gewesen sein, die Schwester von Maria, der Mutter von Herrn Jesus. Also wäre er ein Vetter von Jesus gewesen. Bin ich jetzt nicht so firm, ich gebe das nur mal so weiter. Er war mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Er war mit Jesus im Garten Gethsemane. Er war einer der Donnersöhne, der Gericht aussprechen wollte, weil die Leute nicht gehorsam dem Wort Gottes er war richtig einer der Kerntruppen. Er ist nicht zu verwechseln mit Jakobus, dem Bruder von Jesus, dem leitenden Kopf der Jerusalemer Gemeinde oder dem Schreiber des Jakobusbriefs. Und bis heute ranken sich um Jakobus jede Menge Legenden. Es wurde nämlich gesagt, dass er als Apostel nach Spanien ging. Dort in Spanien versuchte zu evangelisieren und kaum einer hat sich bekehrt. Und dann hat er gesagt, also wenn ich denn tot bin, dann gibt es hier Erweckung. Die Spanier freuen sich heute noch darüber. Und die andere Legende sagte, als er dann enthauptet worden war, hätten die Apostel und die Jünger ihn in ein Schiff gelegt, ohne Mannschaft, und hätten das lossegeln lassen. Und das ist dann an der Küste von Galizien gelandet. Und dann hat man ihn aufgebahrt, und heute ist es noch eine Stätte, wo die Leute zuhauf hinpilgern, in Compostela. Da wird einer der Städte, wo ein Apostel noch begraben sein sollte, neben Rom und Madras oder Chennai, wo der Apostel Thomas beerdigt sein sollte. Eine große Wallfahrtskathedrale ist da, und wir kennen alle den Jakobsweg. denen es sich ja in dieser Zeit sehr lohnt zu gehen, das geht auf diesen Apostel und auf diese Legende zurück. Hier habe ich mal auch so ein Bild von ihm. So, man kann ihn ja sehen. Aber ich dachte, das nur zur Erläuterung im Umfeld. Was sagt es mir aber, weil doch so viele Fragen übrig bleiben? Ich habe mich oft gefragt, warum mussten so viele Menschen gerade in dieser Erweckungszeit misshandelt werden? Und warum so eine wichtige Person wie Jakobus, die doch alles mit Jesus erlebt hatten, geköpft werden? Warum konnte Petrus befreit werden? Warum wurde für Petrus so intensiv gebetet, der wurde gerettet und für Jakobus nicht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Der eine wird geköpft und der andere wird spektakulär befreit. Ah, vielleicht war Jakobus, habe ich mich gefragt, selbst schuld, weil er mit seinem Temperament immer noch nicht zurechtkam. Oder ich habe mich gefragt, wenn Unglück geschieht, wurde dann nicht genug gebetet? Liegt es an mangelnder Fürbitte, wenn Verfolgung kommt? Oder die andere Frage, wie viel müssen beten, damit kein Unglück geschieht? Ich weiß, ich war junger Christ, da habe ich mal jemanden mitgenommen im Auto. Der war hier bei einer Konferenz in Berlin gewesen und dann fragte mich, Paul, sag mal, passiert mehr, wenn einer betet oder wenn 10.000 beten? Gute Frage, nicht? Und ich sage, ich hatte keine Antwort. Und ich kann bis heute nicht erklären, warum auf der einen Seite manche so durchstarten und sagen, ach, wunderbar ist der Herr, seit ich mit ihm unterwegs bin, läuft alles spitze. Und der andere sagt, seit ich mit dem Herrn unterwegs bin, habe ich nur Stress. Wie erkläre ich das, dass in einer Familie ganz viel Leid ist, obwohl sie mit Jesus unterwegs sind und auf der anderen Seite eigentlich gar nichts? Der Wilhelm Busch hat mal gesagt, das ist oft wie ein geknüpfter Teppich. Man guckt auf die Rückseite und sieht alle Fäden durcheinander gewebt und man muss den Teppich rumdrehen, um das Gesamtbild zu sehen. Da sage ich, naja, das ist schon interessant für jemanden, der in Trockenübung ist, aber der durch Leid und durch Schwierigkeiten geht, ist das ganz schön schwierig. Und ich bin eigentlich zu keinem richtigen Ergebnis gekommen und ich will auch gar nicht mit euch lange diskutieren, warum lässt Gott das alles zu? Das ist ja so ein klassisches Thema, was man zur Evangelisation als Thema gestellt kriegt, wenn man irgendwo hingeht. Aber meine Lösung liegt auf einer anderen Ebene. Ich glaube mehr denn je, es braucht wieder einen Tröster. Es braucht den Heiligen Geist mehr denn je. Zur diesjährigen Delegiertenversammlung der VM, die auch per Zoom übertragen wurde, hat Bernhard Röckle ein Bibelvers zitiert aus 2. Timotheus 2, Vers 9, wo Paulus aus dem Gefängnis schreibt, ich bin Gefangene, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und wir lesen mittendrin in diesem Text, den ich heute vorgelesen habe, in Apostelgeschichte 12, 24, dass das Wort Gottes weiter wuchs trotz dem ganzen Chaos. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Tröster. Und lasst mich das an einer Geschichte festmachen und ich hoffe, die habe ich noch richtig in Erinnerung, die Jost Müller-Bohn mir mal erzählt hat, der zu einer Evangelisation eingeladen war, ich glaube im Münsterland. Da wurde ein großes Zelt aufgestellt und er hatte einige Mitarbeiter, die in der Stadt rumgegangen sind und haben Einladungszettel verteilt. Und insbesondere ein junger Mann, ich glaube in der Erinnerung, er war 16 Jahre alt, war besonders eifrig unterwegs. Seine Eltern waren körperbehindert, blind und taubstumm. Und während er verteilt, wird er vom Auto überfahren und ist tot. Und der Vater war verzweifelt und man musste in der Hand der Mutter hineinschreiben, dein Sohn ist umgekommen bei der Einladung zur Evangelisation. Und der Vater geht zur Zeitung hin und sagt, er möchte eine Annonce aufsetzen und sagte, wir haben unseren Sohn verloren, wir laden ein zur Evangelisation. Da bekommen sie eine Antwort, wir sind getröstet. So in etwa wurde die Annonce aufgesetzt, er verabschiedet sich, geht, sitzt schon im Bus, hält an, steigt nochmal und geht zurück zur Zeitung und sagt, ich möchte noch eine Änderung vornehmen. Und natürlich, die Frau, die das aufgenommen hat, war hart getroffen. Sie sagt, was möchten Sie denn verändert haben? Dann sagt er, ich möchte sehen, wir sind reich getröstet. Und wenn man diese Geschichte so hört, die hat sich bei mir eingeprägt, wenn ich selbst die Fakten nicht mehr komplett zusammenbringe, aber dieses Reich getröstet ist bei mir sitzen geblieben, das braucht man und das geht nur durch den Heiligen Geist, sonst bleibt es leere Worte. Wir brauchen wieder, dass der Heilige Geist massiv kommt und Tröstung in die Herzen bringt, in die Einsamkeit hinein, in die Situationen im Chaos dieser Zeit. Das ist das, was mittendrin hier in dieser Geschichte geschieht. Wir brauchen wieder diesen Tröster. Das Zweite, wo ich aus diesem Text mit euch gerne ansetzen möchte, ich komme noch mal hinein in diese Geschichte, in diese Geschichten der Apostel. Wenn ich dann so gucke, die erste Verfolgung nach dem ersten Jahr, die zweite nach 5 Jahren, die Steinigung des Stephanus nach etwa 5 bis 6 Jahren, dann der Märtyrertod und dazwischen jede Menge Verfolgung. Und ich habe gedacht, ja, es stimmt, da wo Aufbruch ist, ist auch Aufruhr. Und ich bin überzeugt, wenn wir wirklich die Erweckung wollen in Berlin, dann wird es eine Menge Aufruhr geben. Und ich will es in Kleinigkeiten buchstabieren und vielleicht an dem Text ein bisschen festmachen. Es ist ja in diesem Text von ungesäuerten Brote die Rede. Warum das gerade so zeitlich so gesetzt ist, will ich mal da hinstehen lassen. Aber der Apostel Paulus legt die ungesäuerten Brote, wo eine Woche lang jeder Sauerteig vor dem Passafest aus dem Haus getragen werden musste, geistlich aus. In 1. Korinther 5, Vers 7 und 8 schreibt er, macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalamm ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, den Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Hier geht Paulus dahin und sagt, der Sauerteig vergleicht er mit deinem und meinem verbogenen Charakter. Und ich habe gedacht, okay, wenn wir jetzt einen Aufbruch haben wollen in meinem persönlichen Leben, ich nehme mir heute vor, ich werde jetzt ein ganz lieber Mensch sein, ich werde meinen ganzen fiesen Charakter beiseite legen, ich werde alles wunderbar gut machen nach der Schrift, spätestens dann habe ich Probleme. Ich nehme mir vor, Herr Jesus, ich will meine Frau so lieb haben, wie es nur eben geht. Und dann komme ich nach Hause und dann ist das Essen angebrannt. Ja, ich sage es mal so ein bisschen banal und dann stelle ich fest, was in mir noch alles drin ist. Also wenn du dir heute vornehmen willst, du willst als wirklich guter Christ komplette Sünde aus deinem Leben tun, ich sage dir, du wirst Probleme mit deinem Charakter kriegen. Weil so schnell lässt sich der Teufel nicht aus der Hand. Wir können das ein Stückchen weiter fassen, wenn ich in das private Umfeld hineingehe. Wenn du ehrlich in der Familie sein willst, in der Firma sein willst, spätestens dann gibt es Probleme. Wenn der Sauerteig raus muss und das Gute rein, dann kommen Probleme. Aber das Wort Gottes bleibt. Und als Letztes, auch in unserer Gesellschaft, wenn wir wirklich anfangen, das Evangelium komplett nach draußen zu tragen, dass es wirklich lebt, das wird Widerstand geben. Alleine, wenn du den Marsch des Lebens begleitest, wirst du wissen, wo die Grenzen sind, Wo Aufbruch ist, ist auch Aufruhr. Aber es steht, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Es ist durch nichts zu behindern. Aber es ist auch ein Zeichen der Zeit. Wir sehen hier einmal in dieser Geschichte, am Anfang waren es religiöse Eiferer, so ein Saulus, der Menschen in den Tod gebracht hat, weil sie gläubig geworden sind. Und nach einer gewissen Zeit, und das ist bis auf den heutigen Tag in der gesamten Welt zu beobachten, nach einer gewissen Zeit verbindet sich das religiöse Leben mit politischer Macht. Wir können sowas sehen in der ehemaligen Sowjetunion, wo ganz viele Wiedergeborene durch die orthodoxe Kirche an den Staat verraten wurden und dann im Gulag gelandet sind. Wir können es heute in Äthiopien sehen, wo Gläubige verfolgt werden durch die orthodoxe Kirche und dann aber dem Staat überliefert werden. Wir können das querbeet durch die Geschichte der Menschheit sehen. Und wenn wir in die eigene europäische Geschichte hineinschauen wollen, wie die Pest nach Deutschland oder nach Germanien oder nach Zentraleuropa kam, da waren das erst die Frommen, die gesagt haben, die Juden sind daran schuld. Und dann hat die weltliche Obrigkeit kräftig mitgemischt, weil sie sich daran bereichern konnte. Es ist immer das gleiche Schema. Und hier möchte ich uns darauf aufmerksam machen, das kommt mit Macht auf uns zu, auch in unserem Land. Und bitte seid da weise, wenn ihr diese Dinge kommen seht. Ich glaube, deswegen ist auch die Apostelgeschichte 12 für uns geschrieben. Religiöser Fanatismus und weltliche Gewalt, die Macht und Geld haben will, führt immer zur Verfolgung der Gemeinde Jesu Christi. Aber es steht, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Wer dafür einen Beleg haben will, schaue nach China. Gottes Wort ist nicht gebunden und lässt sich nicht fesseln. Aber jetzt noch ein drittes. Ich habe ja meistens so ein paar Punkte. Unser Tun und Gottes Handeln. Ich lese in dieser Geschichte, die Gemeinde betete ohne Unterlass. Ehrlich, das ist für mich ein Segen, dass ich weiß, wenn ich irgendwo zum Dienst nach außen gehen kann oder auch für diese Zeit jetzt. Ich weiß zum Beispiel, jeden Dienstag in der Gemeindegebetsstunde wird für mich gebetet. Und ich glaube, nur deswegen lebe ich überhaupt noch und deswegen, sage ich mal, habe ich immer noch Leidenschaft, denn für den Herrn unterwegs zu sein. Und je mehr Leidenschaft ich freisetzen kann, hey, umso mehr weiß ich, werden diese Gebete auch gehört. Vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, hier liegt das Geheimnis, die Gemeinde betete ohne Unterlass. Ich weiß ja nicht, ob die 25 Mal das Vaterunser gebetet haben oder ob die komplett nur in Zungen gebetet haben. Und das ist meine große Theorie, weil ich lese im Judasbrief, wo Judas im 20. Vers schreibt, ihr aber, Geliebte, erbaut euch und euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ich glaube, wenn wir Veränderungen in dieser Zeit sehen wollen, dass Menschen, die gebunden sind wie in Petrus, die in Ketten gelegt sind, dass sie freigesetzt werden durch die Gebete im Geist, durch die Heiligen. Ich lese in dieser Geschichte, dass wenn die Heiligen ohne Unterlass beten, sendet Gott seinen Engel und setzt Ketten frei. Ich warte auf den Moment, wo Gott uns wieder die Autorität gibt, Gefangene zu befreien. Und jetzt könnten wir im Kopf mal durchgehen, wen wir gefesselt allein in unserem Dunstkreis sehen. Wenn du keinen weißt, ich möchte einmal politisch werden, dann bete doch mal mit voller Inbrunst, dass ein amerikanischer Präsident, der jetzt noch im Amt ist, befreit wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Ohne Wunder geht das nicht.
Könnt ihr euch das vorstellen, wenn wir bestimmte Leute in unserem Umfeld sehen, wenn ich zu Netto gehe und sehe den einen oder anderen da vor der Tür sitzen? Ich quatsche ja immer mit dem und sage, Mann, oh Mann, jetzt wird es aber langsam Zeit. Lohnt sich das, wenigstens hier sitzen, fällt die Wand nicht um. Es wäre wesentlich besser, wenn es frei würde, Carola. Ja, komm. Ich habe zwar schon wieder die Zeit im Auge, seit die Uhr da oben hängt, ist das ganz verdächtig. Ich muss zum Ende kommen.
Interessanterweise habe ich vor ein paar Tagen einen Traum gehabt von Trump. In dem Traum war er so, wie er immer ist und hat sich mit allen möglichen Leuten gezofft und so. Und ich bin auf ihn zugegangen und durch Gottes Gnade bin ich ihm begegnet in Liebe. Bin in Liebe auf ihn zugegangen und konnte dann mit ihm praktisch, er war dann total zugänglich und total anders und konnte ihm wirklich erzählen, wie von Jesus. Und zum Schluss haben wir uns umarmt. Also das ist mir so zu Herzen gegangen und da habe ich gedacht, ich muss umkehren, ich muss Buße tun und mich nicht so über ihn aufregen und über ihn lästern, sondern ich muss anfangen, ihn mit Jesu Augen zu sehen und für ihn zu beten. Gott kann auch einen Präsident Trump verändern und möchte das.
Wir müssen die Sünde hassen. Aber den Sünder lieben, das hat der Herr Jesus gemacht. Und hier stelle ich fest, hier brauche ich unbedingt noch Heiligung. Ich brauche den Heiligen Geist. Aber wenn die Gemeinde ohne Unterlass betet, nur in Stichworten, dann bringt der Engel in Aktion, was wir nicht machen können. Er setzt Gefangene frei. Das geht so weit, dass selbst Gläubige das nicht glauben können. Das lese ich in dieser Geschichte. Es führt dazu, dass ein Despot vom Thron genommen wird. Es führt dazu, dass Sieg über den Feind kommt und das Evangelium läuft. Ist das eine Botschaft? Ist das eine Ermutigung für uns? Wenn wir es nicht wissen, wie wir beten sollen, dann nach Judas 20, dann lass uns im Geist beten. Lass uns neu anfangen, ermutigt werden, im Geist zu beten. Und jetzt bist du dran mit einer praktischen Anweisung, weil wir haben einen sehr guten Austausch gehabt darüber. Ich glaube, wir sollten neu Mut fassen. Wir haben das noch hier, das Mikro, hier ist es.
Okay. Ja, ich möchte euch auch dazu einladen, im Geist zu beten. Und ich hatte es einfach auf dem Herzen, dass wir in der Zeit, wo alle Veranstaltungen wegfallen, wo alles anders ist, wo wir auch herausgefordert sind, vielleicht müde sind von diesen Einschränkungen, unsicher sind über das Virus, dass wir diese Kirche mit Gebet füllen und dass wir einfach das, was Paul sagt, im Geist beten, einfach vor dem Herrn bleiben, ohne eine Gebetsliste, ohne eine Agenda, ohne ein Programm, sondern einfach zu Jesu Füßen sitzen und ja, mit ihm Zeit verbringen. Und ich glaube, dass das eine ganz große Macht hat und dass es für unser Leben eine große Macht hat, für die Gemeinde und dass es auch nach außen strahlt. Und da war meine Idee, dass wir einfach die Woche über, Montag bis Freitag, nachmittags hier Gebetszeiten haben, dass die Kirche offen sein wird, beziehungsweise dass wir uns gegenseitig die Schlüssel übergeben und dass wir hier beten und immer nachmittags 2-3 Stunden, vielleicht von 15 bis 17 Uhr, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wann ihr Zeit habt, wie ihr könnt, dass immer jemand hier sein wird zum Beten. Und ich bitte euch, dass ihr auf mich zukommt und mich ansprecht, wenn ihr verbindlich dabei sein könnt. Unverbindlich kann immer noch jemand dazukommen, das ist kein Problem, aber wir brauchen erstmal verbindlich einige Menschen, die diese Nachmittagsstunden abdecken und immer hier sind und die Kirche aufmachen und hier beten.
So, dann machen wir also praktische Gebete, dass Engel freigesetzt werden. Dass solche Dinge geschehen, die die Gemeinde selbst nicht glauben kann. Dass Gefangene freigesetzt werden. Aber dass er Ehre bekommt, dass das Evangelium weiterlaufen kann, wie es hier im Text geschrieben ist. Eine spannende Geschichte, die weitaus über eine Kindergottesdienstgestaltung hinausgeht. Wenn Gott handelt, können wir es nicht verstehen, aber es ist in jedem Fall gigantisch. So möchte ich mit uns am Abschluss beten, dass er unsere Herzen bewegt und wir die Schritte gehen, die auf seinem Herzen liegen.
Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass dein Evangelium nicht gefangen ist, sondern dass es immer noch ausgegossen ist zur Errettung, zur Erlösung, zur Freisetzung. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Evangelium, diese Gnade von dir, das Reich Gottes, dass sich das ausbreitet in dieser Stadt, in unserem Land. Ich bete, dass du uns innerlich wieder ganz neu an deinen Thron ziehst, dass wir von dem Deinen nehmen können, diese Gnade. Ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass wir nicht aus dem Fleisch heraus beten, weil wir jetzt ein Programm ansetzen, sondern dass es aus deinem Herzen geboren in uns Raum greift. Komm, Heiliger Geist, erwecke du ganz neu dieses Brennen nach Begegnung mit dir. Komm, Heiliger Geist, setz uns frei, dass Freiheit kommen kann, dass Leben geboren werden kann, dass dein Lob und deine Güte wieder groß werden in diesem Land. Hier segne ich die Gemeinde und bete, dass wir damit nach Hause gehen können, dass uns dieses Wort bewegt und dass wir wieder lernen, kühn zu sein in dieser Richtung. So soll der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.